total toll, euch zu sehen und zu wissen, ihr seid heute Morgen aufgestanden, weil euch Gott wichtig ist. Ihr seid heute Morgen aufgestanden, weil er gesagt hat, hey, ich brauche eine Begegnung mit Gott und ich möchte meinem Gott heute dienen. Toll, dass ihr da seid. Danke. Herr, wir danken dir, dass du hier bist, dass du heute Morgen gesagt hast, ich möchte meinen Kindern begegnen. Und ich danke dir, dass du für uns ganz viel vorbereitet hast im Lobpreis, in der Predigt, im Gespräch miteinander. Herr, ich bete für jede einzelne Person, die hier im Raum ist, dass du all das gibst, was du für sie vorbereitet hast, dass all das, was du hier hast für jede Person, dass es wirklich auch mitgenommen wird. Herr, ich bete, dass du uns Ohren zum Hören gibst und ein Herz gibst, das verstehen kann, was du uns heute sagen möchtest. Herr, ich bete für mich, dass du mir deine Worte schenkst und dass du mich erfüllst mit deinen Worten zu deiner Herrlichkeit. Amen. Meine Predigt, also die Predigtreihe heißt Refocus, weil er ist. Und meine Predigt heißt Rejoice, weil er tat, weil wir sind. Und das Ganze werdet ihr nachher sehen im Kolosser 1, 12 bis 14. Und ich möchte euch einfach mal eine Geschichte vorneweg noch erzählen, die Folgendes verdeutlichen soll. Das kennt ihr bestimmt, um einen Wert von etwas zu begreifen, müssen wir ihn in Verhältnis setzen zu anderen Dingen, die wir kennen. Und je klarer wir so eine Reihenfolge hinkriegen, desto besser können wir etwas einordnen, ob es für uns wertvoll ist oder ob es nicht wertvoll ist, ob es für uns wichtig ist, ob es für uns nicht wichtig ist. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die so noch nicht stattgefunden hat, die jederzeit aber so in meiner Familie stattfinden könnte. Und die geht wie folgt. Ihr geht davon aus, ihr kennt meinen Sohn Gideon, 4 Jahre. Wenn ich jetzt Gidi einen 20-Euro-Schein in die Hand gebe und sage, Gidi, das ist viel Geld, freu dich, dann wird er das tun, weil ich ihm das gesagt habe. Der wird den 20-Euro-Schein nehmen, wird ihm Papa zeigen, ein paar andere und sagen, das ist viel Geld, ich freue mich. Und so nach 5 Minuten wird der 20-Euro-Schein irgendwo rumliegen, weil er eigentlich keine Ahnung hat, was 20 Euro eigentlich sind. Und für ihn ist es relativ langweilig. Wenn, gehen wir davon aus, das hat noch niemand vor mir versucht, wenn ich dann zu Gidi gehe und wenn ich dann zu ihm sage, guck mal, ich habe hier 10 einzelne kleine Centmünzen, tauschen wir, dann wird er mir höchstwahrscheinlich die 20 Euro geben, weil 10 kleine schwere Centstückchen ja viel cooler sind als so ein blöder Schein. Wenn ich aber zu Gidi gehe und sage, guck mal her, ich habe hier 20 Euro und mit diesen 20 Euro können wir das Star Wars Laserschwert kaufen, das du so gerne hättest, dann wird er diese 20 Euro nehmen und er wird sie nicht mehr loslassen und er wird durch die Gegend laufen und er wird sagen, das hier wird mein Star Wars Laserschwert in Blau oder in Grün, was weiß ich, und er wird mir in den Ohren liegen, wann bekomme ich mein Star Wars Laserschwert, weil ich habe 20 Euro und ich will dieses Star Wars Laserschwert und ich habe das Geld dazu, weil er begriffen hat, was er eigentlich bekommen hat. Und so ist es für uns wichtig, dass wir begreifen müssen, was wir eigentlich bekommen haben, weil wenn wir das nicht begriffen haben, wenn wir Sachen nicht einordnen können, dann ist es schön, wenn ich zu dir sage, freue dich und du wirst sagen, ja, ich freue mich auch, aber du weißt ja gar nicht, worüber. Und deswegen möchte ich euch heute, bevor ich überhaupt mit der Bibelstelle anfange, mit Kolosser 1, 12 bis 14, 2 andere Bibelstellen insgesamt heute in dieser Predigtreihe, in dieser Predigt zeigen, die wir brauchen, um die Bibelstelle Kolosser 1, 12 bis 14 einordnen zu können. Und es wird zunächst herausfordernd, sich voll auf die erste Bibelstelle einzulassen. Und ich habe, muss ich zugeben, noch nie wirklich aus der Offenbarung gepredigt und heute ist mein erstes Mal dazu, aber sie ist wichtig. Es ist Offenbarung 20, 11 bis 15. Und in Offenbarung 20, 11 bis 15 steht Folgendes. Nun sah ich, Johannes, einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das ist Gott. Und Himmel und Erde fliehen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen können. Ich sah die Toten vor den Thronen stehen, vom kleinsten bis zum größten. Das Einzige, was übrig bleibt, Himmel und Erde sind geflohen, sind Gott und jeder einzelne Mensch. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Es gibt Bücher, und in diesen Büchern steht drin, was du, was ich, was jeder Mensch jemals in seinem Leben getan hat. Und es wird nichts geben, was in diesen Büchern nicht drinsteht. Es wird nichts geben, was vergessen ist. Es wird nichts geben, was erledigt ist. Es wird nichts geben, wozu man sagen kann, ja, aber das war doch und ich bin doch jetzt. Es wird nichts geben. Alles wird in diesen Büchern drinstehen. Und wir lesen weiter. Und jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Wir lesen da, dass das Urteil, das jeder bekommen hat, gerecht auf die Taten desjenigen ist, was er getan hat. Es ist nicht willkürlich, sondern es ist gerecht bezüglich der Taten, die jeder getan hat. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Und bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hat. Das sind total gerechte Urteile. Und jeder Mensch, ob er lebt oder gestorben ist, die Toten werden vor diesen Richterstuhl treten. Und hier steht, bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Es ist ein gerechtes Urteil. Es entspricht dem, was er getan hat. Und wir lesen, der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee, gerne auch die Hölle genannt, der Feuersee, die Hölle, ist der zweite Tod. Und wir lesen, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er in den Feuersee geworfen. Das heißt, die Taten von jedem Menschen, du kannst nicht gut genug sein, dass du dem entgehst. Jeder Mensch hat keinen Freispruch bekommen aufgrund seiner Taten, sondern jeder Mensch ist dazu verurteilt, in diesen Feuersee zu werfen. Es sei denn, sein Name steht geschrieben in dem Buch des Lebens. Und wir beachten auch, hier steht, sein Name sei geschrieben in dem Buch des Lebens. Nicht, wir machen eine Waage, ich habe so und so viel Schlechtes getan und ich habe so und so viel Gutes getan und wenn ich Glück habe, dann habe ich ein bisschen mehr Gutes getan als Schlechtes und dann, hups, schaffe ich es noch. Das ist keine Waage. Zumindest so funktioniert sie nicht. Sondern es steht drin, deine Taten werden dich verurteilen und das Einzige, was dich retten kann, ist, wenn dein Name, nicht was du getan hast, sondern wenn dein Name steht im Buch des Lebens. Und deswegen heißt meine Predigt heute, obwohl das erstmal sehr hart klingt, Rejoice, weil er tat. Und wir fangen jetzt an mit, weil er tat. Ich glaube, es müsste euch jetzt klar sein und ich hoffe, dass es wirklich an euch ranlasst. Lasst es, es tut euch gut, lasst es an euch ran. Du verdienst den Tod. Du verdienst es, in der Hölle zu sein. Verdienen im Sinne von dem, was deine Taten erwirtschaftet haben, verdienst du es, in der Hölle zu sein. Das ist das, der Ort, wo du verdientermaßen hingehörst. Aber Kolosser 1, 12 bis 14, und wir lesen, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, euch fähig gemacht hat, heißt es in anderen Übersetzungen, für das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Wir lesen, Gott hat uns das Recht gegeben, Gott hat uns fähig gemacht, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Was lesen wir da? Wir lesen, Gott hat uns fähig gemacht. Wir lesen, Gott hat uns das Recht gegeben. Was heißt das? Das ist nichts anderes als ein Testament. Wann braucht man ein Testament? Ein Testament braucht man, wenn man jemanden etwas erben lassen möchte, der eigentlich keinen Anspruch auf das Erbe hat. Ansonsten bräuchte man kein Testament, weil dann würde es er kriegen. Aber sobald man sich entscheidet, ich möchte jemandem etwas geben, der von Natur wegen, von Rechts wegen eigentlich keinen Anspruch drauf hat, dann muss ich ein Testament machen. Und Gott macht hier ein Testament, denn er gibt uns ein Recht auf ein Erbe, das wir nicht haben, das er uns aber zuspricht. Wir lesen hier, er hat uns fähig gemacht in anderen Bibelübersetzungen. Was heißt das? Ich gebe euch ein Bild dazu. Ich kann nicht fliegen. Wenn ich ein Flugzeug betrete, kann ich mit diesem Flugzeug fliegen. Aber ich selber kann immer noch nicht fliegen. Und so ist es mit Gott. Ja, er stellt das Flugzeug bereit für dich. Du kannst nicht fliegen, aber wenn du ein Flugzeug hast, kannst du fliegen, obwohl du eigentlich nicht fliegen kannst. Also, Gott hat uns fähig gemacht. Gott hat uns das Recht gegeben, weil er tat. Wie geht es weiter? Gott hat uns befreit. Gott hat uns versetzt. Und zwar nicht versetzt im Sinne von, er ist nicht gekommen, sondern versetzt im Sinne von transferiert, versetzt im Sinne von umgetopft. Gott hat uns versetzt. Wir lesen, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Du hast nicht das Reich der Finsternis verlassen, weil du gesagt hast, ich möchte jetzt hier weg. Sondern Gott hat dich versetzt. Gott hat dich befreit. Wir waren nie unabhängig, sondern wir sind hier, wir lesen es, in der Gewalt der Finsternis. Das gibt es in anderen Stellen im Neuen Testament auch, wenn man die Offenbarung da nicht dazu haben möchte. Ja, wir sind nicht frei, wir sind Sklaven der Sünde. Aber Gott hat uns befreit. Und wir sind auch jetzt nicht unabhängig, sondern Gott hat uns versetzt in das Reich Gottes hinein, in das Reich Jesu hinein. Und ich möchte euch ein Bild dazu geben. Das ist, was mir dazu eingefallen ist, ist eine Topfpflanze. Ihr müsst euch eine Topfpflanze vorstellen, die ist in total schimmliger und ekliger und giftiger und furchtbarer Erde. Und wenn jetzt der Gärtner allein kommt und diese Pflanze nimmt und sie abwascht und dann sie hier mit ihren Wurzeln hat und sie dann einfach daneben stellt, dann wird sie trotzdem eingehen. Eine Pflanze braucht Erde. Das heißt, das Einzige, was der Gärtner Gutes für diese Pflanze tun kann, ist, er kann sie herausnehmen aus dieser giftigen, schimmligen Erde, er kann sie abwaschen und dann nimmt er sie und er versetzt sie in neue, gute Erde und dann wird diese Pflanze Frucht bringen. Wenn er sie einfach, nachdem er sie herausgenommen hat, liegen lassen würde, würde das nichts ändern. Und so ist es mit Gott auch. Es ist nicht nur, dass er uns aus der Gewalt der Finsternis befreit hat und dann sagt, so und jetzt guck selber zu, wie du weiterkommst, sondern er hat uns befreit und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er hat uns umgetopft, er hat uns in die beste Erde hineingetopft, die er überhaupt hat, weil Gott uns wohlgesonnen ist. Und das werdet ihr auch heute in dieser Predigt merken, es geht alles darüber, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Und wenn er uns nicht wohlgesonnen wäre, dann hätten wir sowas von verloren. Und Gott ist gut und er ist uns wohlgesonnen. Und Gott hat, weil er tat, was hat er getan? Er hat uns fähig gemacht, er hat uns das Recht gegeben, er hat uns befreit, er hat uns versetzt. Was hat Gott noch gemacht? Was lesen wir danach? Wir lesen, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Was hat Gott getan? Was hat er getan? Jesus hat seine Göttlichkeit aufgegeben. Wir lesen, er hat es nicht für einen Raub geachtet. Das heißt, sie ist ihm nicht abhanden gekommen, sondern er hat sie freiwillig hergegeben. Jesus ist Mensch geworden und ich glaube, wir finden ja alle Menschsein ganz toll, aber ich glaube, wenn man mal Gott war, dann ist Menschsein nicht so das absolute Highlight. Ja, er ist Mensch geworden. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Jesus hat den Preis für uns bezahlt, weil er tat. Weil Jesus den Weg gegangen ist und weil er seine Göttlichkeit aufgegeben hat. Weil er der Einzige ist, der das Urteil, den Rechtsspruch kriegen würde, gerecht, tadellos. Wir haben es vorhin gehört in der Offenbarung, wir haben gehört, es gehen Bücher auf und jeder von uns wird durch seine Taten verurteilt werden. Und Jesus ist der Einzige, der als Mensch, nicht als Gott, der als Mensch es geschafft hat, so ein Leben zu führen, dass wenn bei ihm das Buch aufgehen würde, beim Einzigen drinstehen würde, gerecht. Wir haben das Lied gehabt, tadellos. Das ist, was Jesus ist. Tadellos, ohne Tadel, nichts zu bemängeln. Wir lesen in der Apostelgeschichte, die sind so cool, über Jesus, dass er durch seinen Tod die Macht der Finsternis besiegt hat. Da steht drin, Apostelgeschichte 2,24b, es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Das heißt nicht, dass der Tod gesagt hat, ach so, ja klar, du bist Jesus, kein Ding, du willst gehen, bitte. Er konnte ihn nicht festhalten, das Böse ist böse und zwar immer. Und der Tod ist tödlich und zwar immer. Aber alle Macht sind bei Jesus. Und deswegen lesen wir, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Ja, das war nicht die Idee vom Teufel, dass er sagt, nur nach 3 Tagen kannst du wieder auferstehen. Sondern er hat sich gedacht, ich habe ihn jetzt. Und der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er muss sagen, mehr. Tschüss. Und dieses tadellos ist das, was Jesus sagt, ich mache dich fähig. Das ist dein Recht. Du hast es nicht, aber ich will dieses Recht, will ich dir geben. Das ist, was ich für dich habe. Durch Jesus sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Ich möchte hier stehen und wir haben Abendmahl gefeiert. Was für eine Möglichkeit, hier zu stehen und zu sagen, hier bin ich, Herr, erlöse mich. Ich will das. Ich brauche das. Und hey, da ist der Feuersee. Alle meine Taten, Himmel und Erde werden verschwinden, werden fliehen vor Gott. Und das ist nicht der Mann mit dem Bart. Das ist, ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie Gott ist, wenn er auf diesem Richterstuhl sitzt. Weil er so gerecht ist und so heilig ist. Und ich kann hier sein und du kannst hier sein und du bist eingeladen zu sagen, ich will die Erlösung haben. Ich will das. Ich will eingepflanzt sein in dein Reich. Hier bin ich. Erlöse mich. Befreie mich. Regiere du, Herr, in mir. Weil er tat. Und jetzt kommt. Weil wir sind, erinnert euch, rejoice, freut euch, weil er tat. Rejoice, weil wir sind. Was sind wir? Wir lesen, wir sind Erben. Ja, wir lesen im Kolosserbrief, er hat uns das Recht gegeben an dem Erbe. Wir sind Erben, das ist ein Grund zur Freude, wir sind Erben. Wir haben jetzt gerade Offenbarung 20 gelesen und jetzt lesen wir Offenbarung 21. Offenbarung 21, 2 bis 4. Das ist dein Erbe. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist dein Erbe. Das ist dein, das kriegst du von Gott. Weil wir sind Erben. Was sind wir? Wir sind Himmelsbürger. Ja? Wir hören, wir sind versetzt in sein Reich. Wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Wenn ihr jetzt gerade an Tunesien denkt, was meint ihr, wie sehr sich diese Menschen wünschen, ein Bürgerrecht zu haben, die in ihren Booten sitzen und da fliehen? Das ist ihr größter Wunsch, zu sagen, ich brauche ein Bürgerrecht, und zwar in einem Land, in das ich will, und zwar nicht in meinem. Ich brauche ein Bürgerrecht. Ein Bürgerrecht ist ein Recht zu sein. Und Gott sagt, du bist ein Himmelsbürger. Du hast ein Recht, im Himmel bei mir zu sein. Du hast ein Recht, in meinem himmlischen Jerusalem dabei zu sein. Weil wir sind, was sind wir? Wir lesen, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Wir sind erlöst. In der Einordnung, Feuersee, Jerusalem, wir sind erlöst. Was sind wir? Wir sind frei, unsere Sünden sind vergeben. Durch ihn, durch Jesus Christus, sind unsere Sünden vergeben. Wenn das Buch aufgeschlagen wird, mag da über dich drinstehen, was immer du getan hast, aber du hast das Buch des Lebens, da steht dein Name drin, und deswegen kommt ganz groß drüber, tadellos, was immer da stehen mag, tadellos. Weil wir sind. Das ist unsere Identität. Wenn wir das begriffen haben, dann gibt es nur eine einzige und nur eine vernünftige Handlung, die unser Leben erfüllen sollte. Rejoice! Freut dich! Freu euch! Freu dich morgens, freu dich mittags, freu dich abends. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, wenn du kapiert hast, dass du dem größten Unglück entronnen bist, das irgendwie möglich ist, dass du dich freust. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn du verstanden hast, wie kostbar, das sind 20 Euro so wenig, wie kostbar das ist, was Gott dir gegeben hat. Wenn du nicht mehr nur denkst, 20 Euro Schein, was auch immer, sondern wenn es dein Star Wars Laserschwert ist, wenn du wirklich kapierst, dass das alles ist, was du brauchst und alles ist, wofür du lebst, ist gerade so, dann freust du dich. Und wenn du dich dann nicht freust, dann hast du es entweder nicht verstanden, oder du hast es nie verstanden. Aber anders geht es nicht. Du musst dich freuen. Das ist auch das Schöne heute bei meiner Predigt. Du musst dich freuen. Nicht du kannst dich freuen, nicht du darfst dich freuen. Du musst dich freuen. Du musst dich freuen. Und deswegen macht das auch Paulus ganz klar. Der sagt auch nicht, und deswegen könnten wir uns vielleicht freuen, sondern er schreibt rein, Aussage, freut euch. Das ist ein Befehl. Freut euch! Dankt ihm! Ich finde es klasse, ich mag Paulus, der ist so deutlich. Also, ein Befehl. Ein Befehl ist, freut dich. Dank ihm. Weil es das einzig vernünftig ist. Und hier müssen wir auch sehen, es ist jetzt egal, ob du jung bist, ob du alt bist. Es ist egal, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du schön bist, ob du vielleicht nicht ganz den heutigen Normen entspricht, es ist egal, ob du sympathisch bist oder ob du eher als speziell giltst. Es ist völlig egal, wer du persönlich bist, weil du dich nicht darüber freust, was du hast, weil du dich nicht darüber freust, was in deinem Leben passiert, sondern weil du dich im Herrn freust, weil du dich über das freust, was er dir gegeben hat. Und deswegen kannst du dich freuen, selbst wenn du hier bist und selbst wenn sogar dein Leben vielleicht sich demnächst im Ende zuneigt, kannst du dich, vielleicht solltest du dich dann sogar etwas mehr freuen. Ja? Das ist ein Grund zur Freude. Und jetzt meine Frage an dich. Was sind denn deine 10 Cent? Wo lässt du dich denn vom Teufel täuschen? Wo ist es, dass der Teufel zu dir kommt und du nicht verstanden hast, was Gott dir eigentlich gegeben hat? Und er kommt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Handvoll Dreck, willst du sie? Und du stehst und sagst, ja, bitte, ich brauche Dreck. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ja, wo Denk mal an deinen Alltag. Wo lässt du dich in deinem Alltag, wo lässt du dich dieser Freude berauben? Freust du dich denn den ganzen Tag? Freust du dich unabhängig von allen Umständen? Oder ist es nicht eher so, dass das Stress dich jagt, dass Ängste dich quälen, dass du gerne das hättest, was dein Nachbar hat und dass du es ganz unfair findest, dass der da drüben schon wieder irgendwas hat, was du nicht hast? Zum Beispiel. Ist es nicht so, dass du neidisch bist und sagst, warum kann mein Bruder besser prophezeien und mein anderer kann besser Gitarre spielen und der da drüben kann das auch und mich sieht keiner? Versteht ihr? Die Bibel sagt, freu dich. Und der Teufel sagt, du hast keinen Grund zur Freude. Wem glaubst du? Bloß weil nicht alles in deinem Leben, weil nicht der reichste, schönste, jüngste bist. Ich gebe euch ein paar Sachen, was der Teufel uns so gibt. Ein paar, wahllos. Ihr könnt gerne mehr nehmen, das ist mir eingefallen. Wo tauschst du deine Freude gegen Stress? Wo hast du falsche Prioritäten in deinem Leben? Wo ist Neid in deinem Leben? Wo ist Eifersucht in deinem Leben? Wo ist Gier in deinem Leben? Wo ist Angst in deinem Leben? Wo fühlst du dich als Opfer und freust dich nicht, weil du sagst, ich bin der Ärmste von allen. Jeder muss sehen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Wo fühlst du dich als Verlierer? Wo fühlst du dich als zu kurz gekommen? Und ich sage dir die Wahrheit. Die Wahrheit, wenn du heute hier bist und wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast, ist, du bist der Gewinner. Und jetzt sage ich dir noch eine Wahrheit. Deswegen hast du kein Recht, dich als Verlierer aufzuspielen. Und deswegen hast du kein Recht, dich als Opfer hinzustellen. Weil du bist der Gewinner. Und jetzt sage ich euch ein paar Bibelstellen, falls ihr mir das nicht glaubt. Bibelstellen zu freut euch, Ausrufezeichen, Befehlsform. Matthäus 5,12, freut euch, euer Lohn wird groß sein. Lukas 6,23, das gleiche, freut euch, euer Lohn wird groß sein. Lukas 10,20, freut euch, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben sind. 2. Korinther 13,11, freut euch und lasst euch zurechtbringen. Philipper 3,1, freut euch im Herzen alle Zeit. Und wiederum sage ich euch, freut euch. 1. Thessalonicher 5,16, freut euch alle Zeit. Gott macht da keinerlei Einschränkungen, dass er sagt, aber nur wenn dann. Freude ist keine Wenn-Dann-Sache. Freude heißt, Gott sagt, freue dich alle Zeit. Rejoice. Und das Zweite, was er sagt, ist, freut euch und dankt ihm. Ist so cool. Sagt Dank. 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Was steht da? Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Gott ist in sich konsistent. Was er am Ende schreibt, schreibt er in der Mitte auch. Ja? Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Sagt Gott. Freut euch, dankt. Haben wir vorhin schon gehört. David, dankt. Ich war heute Morgen schon mit dem Hund draußen, wie das so Leute tun, die einen Hund haben. Und Gott hat mir noch ein Geheimnis offenbart. Während ich so rumgerannt bin, habe ich mir überlegt, ist ja toll so, ne? Ja, ich war joggen. Also, ist toll. Und es gibt ja positiven Stress. Eustress. So ein bisschen Antrieb ist gut. Und es gibt negativen Stress, De-Stress. Ist schlecht. Und dann habe ich heute Morgen schon so ganz spontan eine neue Wortschöpfung gemacht. Es gibt jetzt ab sofort auch De-Stolz und Eustolz. Und jetzt erkläre ich euch das. De-Stolz von De-Stress ist etwas, was dich kaputt macht. De-Stress ist negativer Stress, der sich auf deinen Körper auswirkt, der dein Herz zum Klopfen bringt, der dir irgendwann mal einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder sonst irgendwas beschert. Ja, und Eustress ist das, was dir einfach Antrieb gibt, was dir ein bisschen Motivation gibt, ein bisschen Schwung gibt. De-Stolz ist der Stolz, den du hast auf deine eigenen Werke. Die Stolz ist das, wo Gott in seinem Wort sagt, der Herr widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Stolz ist das, wo du zu Gott kommst und entweder sagst, guck mal, habe ich das nicht toll gehabt, magst du mich jetzt lieber? Oder bin ich nicht sogar besser als mein Nachbar? Oder die Stolz ist auch, wenn du sagst, ich kann das nicht und das kann ich auch nicht und das mag ich auch nicht machen. Das ist die Stolz. Und jetzt sage ich euch, was euch Stolz ist. Euch Stolz ist, wenn ihr sagt, mein Papa ist der größte, tollste und beste Papa auf dieser ganzen Welt, weil mein Papa ist nämlich Gott und der hat mir alles geschenkt und ich bin sein Kind und er sagt zu mir, ich bin ein Erbe und ich bin ein Himmelsbürger und ich bin gerecht gemacht vor ihm und ich habe alles, was ich brauche und ich kann mich permanent freuen und ich soll Dank sagen alle Zeit. Wenn du begreifst, wer Gott ist und wenn du, dann darfst du stolz sein auf Gott. Du darfst stolz sein über das, was er dir gegeben hat. Versteht ihr? Das ist ein bisschen was anderes. Wenn du das, was wir heute gehört haben, Freude und Dankbarkeit, wenn du ganz viel Freude und ganz viel Dankbarkeit zu Gott in deinem Leben hast, dann wird in dir etwas Neues wachsen, und zwar eine neue Identität, weil du begreifst, dass du Gottes Kind bist. Und du wirst stolz darauf sein. Und du wirst nicht durch die Stadt schleichen und wirst sagen, pardon, ich bin Christ. Es tut mir leid, ich sage es aber nicht jedem. Sondern du wirst sagen, hey, das Beste, was es gibt, das Allerbeste ist, wenn dein Name eingeschrieben ist im Himmel. Das ist besser als alles andere auf dieser Welt. Und du wirst darauf stolz sein, weil Gott gut ist. Und du wirst auf Gott stolz sein, weil Gott gut ist. Und ich glaube, Gott ist der Einzige, worauf wir grenzenlos stolz sein dürfen, ohne dass es uns irgendwie zu schaden ist. Und wenn wir anfangen, wirklich auf Gott stolz zu sein, dann werden wir eine neue Identität in Gott haben. Und dann werden wir diese Himmelsbürger sein. Ja, lass nur einmal ein Fußballspiel laufen und alle sind auf einmal total stolz, dass sie zu dem Land gehören, das gerade gewinnt. Ja, du darfst stolz sein, ein Himmelsbürger zu sein. Du darfst stolz sein, dass Gott dein Papa ist. Und ich wage zu konkluden heute, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wenn wir wirklich begreifen, wovon Gott uns gerettet hat, wenn uns das echt klar, wenn uns auch die Dramatik klar ist, ja, und wenn es auch bewusst ist, dass diejenigen, die nicht Jesus Christus als Erlöser anhaben, auch im Feuersee in der Hölle enden werden. Ja, wenn da dieser Schleier weggeht, dann werden wir zum einen werden wir lernen, Erbarmen zu haben und wir werden die Dinge in unserem Leben anders messen. Und wir werden auf der anderen Seite erleben, wie viel Freude und wie viel Dankbarkeit wir eigentlich wirklich haben sollten, unabhängig von unserer Situation, unabhängig von dem, was gerade eben bei uns passiert. Und wenn wir in dieser Freude und in dieser Dankbarkeit leben, dann macht es die Stolz in unserem Leben unmöglich. Dann kannst du deine Werke nicht mehr hochhalten. Wenn du begriffen hast, weil er tat und weil du bist, dann kannst du nicht mehr deine Werke hochheben, dann tust du es nicht mehr aus Leistung, dann hat der religiöse Geist keinerlei Chance mehr in deinem Leben. Dann ist da keine Werksgerechtigkeit mehr. Aber dann bist du klar. Und wenn du das wirklich in deinem Herzen begriffen hast, dann bete dafür, dass Gott dir echt ein Herz gibt für die Menschen, die da draußen sind. Ich wünsche mir das und ich habe es selber noch nicht. Aber ich wünsche mir, dass Gott mir echt so eine Abstumpfung und so einen Schleier vom Herzen reißt, wo ich echt dastehe und es mich einfach relativ, es nicht an mich rangeht. Ja, weil ich zum einen nicht genau weiß, worüber ich mich freue und weil ich zum anderen nicht genau weiß, was passieren würde, wenn es nicht so wäre. Aber ich wünsche mir für uns alle, dass wir genau das tun, was Paulus hier schreibt. Dass wir freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und jetzt lasst uns anfangen zu beten. Lasst uns anfangen zu beten, dass noch mehr Menschen, dass er noch mehr Menschen befreit, dass er noch mehr Menschen das Recht gibt, dass er noch mehr Menschen in sein Reich reinruft. Lasst uns nicht gleichgültig sein. Und freut uns und lasst uns ein Licht sein. Und du hast alles, was du brauchst. Und meine letzten Worte an euch sind einfach: Freut euch und versucht es zu begreifen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ihr müsst es begreifen. Es ist so gut. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig zu verstehen, wie groß die Relation ist. Wie wertvoll das ist, was du hast. Und wenn du das begriffen hast, dann lebst du anders. Ja, vielleicht noch ein letzter Satz. Dann wirst du in den Werken wandeln, die Gott vorher bereitet hat. Dann wirst du nach seinem Willen suchen. Dann wirst du die Früchte bringen, weil du gar nicht anders kannst. Okay, lasst uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, ich danke dir, dass du uns das auch alles ganz klar machst, dass in deinem Wort alles drinsteht, Herr. Ich danke dir, dass du dich selbst offenbarst in deinem Wort, dass du zeigst, wie du bist und dass du uns auch zeigst, was kommen wird, Herr. Herr, ich danke dir, dass du absolut gerecht bist und dass du der liebende Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du zu uns sagst: Hey, ich habe dich fähig gemacht. Ich habe dir das Recht gegeben auf mein Erbe. Du darfst mich Vater nennen. Ich bin dein Vater. Herr, lass uns das begreifen. Ich bete, Herr, sehe du diesen Samen des Lebens in unserem Herzen, dass wir erkennen, was wir in dir bekommen haben, dass wir erkennen, was für ein Geschenk wir bekommen haben, was für ein unglaubliches Geschenk du uns gegeben hast. Lass uns das annehmen in unserem Herzen und Herr, lass es Wurzeln schlagen. Herr, ich bitte dich, gib uns Offenbarung, wo der Teufel uns Freude raubt. Gib uns Offenbarung, wo wir uns nach den falschen Dingen ausstrecken. Herr, und fülle unser Herz neu mit Freude. Und wir kommen vor dich und wir sagen: Herr, wir wollen uns freuen. Und wir sind dankbar. Herr, wir bekennen: Du bist Gott und du bist gut. Gott, du bist unendlich gut. Und alles, was gut ist und alles, was vollkommen ist, kommt von dir, Herr. Amen.